Abend, Gregi.
Guten Abend, Juri.
Wir sind ja nicht mehr im 5 Uhr Morgen-Club, sondern im 9 Uhr Abend-Club.
Genau.
Adäquat unserem Alter. Wobei, das stimmt gar nicht, Gregi. Eigentlich ist man ja im Alter, kann man nicht mehr schlafen und ist früher noch wach, nicht?
Genau, darum sollten wir vorwärts machen. Ich muss nachher bald einmal ins Bett.
Du hast mir ja geschenkt, der Cum-Ex Milliarden und Moral. Von der Anne, genau. Und jetzt kommt das ganz schwierige Nachname, Brohilker. Ein sensationell gutes Buch. Das haben wir besprochen im Zusammenhang mit dem Herrn Berger, wo wir ja eine spannende Reaktion bekommen haben von seinem damaligen Verteidiger.
Genau,
in der Schweiz für das Auslieferungsverfahren.
Genau, von einem direkt Involvierten hat unser Podcast offenbar mit Interesse verfolgt und hat da einige Kommentare dazu gemacht, wo man unseren HörerInnen nicht vorenthalten
wollen. Sehr gern. Ich möchte aber vorher noch schnell aufs Buch zu sprechen kommen. Darf ich schnell ein, zwei Punkte aufgreifen?
Selbstverständlich.
Das Buch zeigt doch relativ gut, oder sie dann bespricht relativ gut, so Problematiken, die so in Behörden immanent sind. Also zum Beispiel da die stetige Überlastung. Und dass man mit dem Lamborghini durch Kleinkriminalität fährt und bei den wirklich grossen Fällen oft der Manpower fehlt und ein Stück weit das Wissen.
Ja, das mag durchaus die Aussenwirkung sein. Wir haben natürlich, wir haben einen freien Beruf, einer von den wenigen, was es noch gibt. Wir sind ja wirklich von allen komplett unabhängig und halten das auch hoch. Wir können ein bisschen selber entscheiden, wie sorgfältig, wie tief was wir sind, wo wir es mal fahren lassen. Wir wollen einfach sorgfältig verteidigen. Aber sorgfältige Verteidigung kann auch in einer Inaktivität sein, in einer Passivität, die etwas mal grad, 9 Grad sein lassen. Und vielleicht ist halt auf Seite der Staatsanwaltschaft mit Untersuchungsgrundsatz etc. ist das ganze pragmatische Vorgehen, das wir uns ja oft wünschen, oder? Mehr nach dem Opportunitätsprinzip leben, ist bei sie natürlich, kann ich mir vorstellen, schwieriger und sind ein bisschen mehr ausgestellt dort und sind mehr exponiert dann auch wieder für Kritik. Was ich mit will sagen, für uns ein bisschen mal ein bisschen fahren lassen, mal ein bisschen pragmatischer anschauen oder machen, ist für uns natürlich einfacher als für Exponenten mit einem staatlichen Auftrag.
Ja, das sehe ich aber auch nicht so. Gerade unsere Bundesanwaltschaft ist ja bekannt, dass dann sehr breit und minutiös und die verlieren sich ja mal komplett in diesen Fällen, anstatt quasi, weißt du, mal auf den Kern gehen, sich konzentrieren und man kann sie dann immer noch ausweiten. Also ich weiß nicht, ob die These ist auch so ein Schutzschild für eine gewisse auch Unfähigkeit, können wirklich erkennen, was ist jetzt in so einem Fall wirklich, wirklich, wirklich wesentlich. Genau. Du hilfst niemandem etwas, wenn du umfassend ermittelst und 17 Jahre hast und nichts rausschaut. Haben wir ja ganz viele von diesen Fällen Beispiel.
Wir wünschen uns oft, dass man mehr fokussiert, dass man aufs Wichtigste geht. Ja, ich kann mir einfach vorstellen, wenn man auf Seite der Staatsanwaltschaft schafft, hat man schon einmal gesagt, dass der Mochelschwertbegünstigung und Untersuchungsgrundsatz. Ich sage nicht, dass man es im Einzelfall, dass man jetzt viel ermittelt wird, dass man verhält vergleichsweise geringem Unrecht überproportional mit zu vielen Ressourcen angeht, dass man das, die Ressourcen besser könnte steuern. Ich sage einfach auch, es ist nicht so einfach wie Anwälteln dabei. Wir brauchen nur das Okay von unserem Klient, von unserer Klientin und sie haben noch eine andere Aufgabe und vielleicht einen anderen Druck oder eine andere Umgebung.
Ja, und das Problem ist halt auch wirklich, dass der Gesetzgeber die Strafverfolgungsbehörde auch überlässt. Die Aufgabengebiete werden immer weiter, immer nochmal ein Nebengesetz, wo man nochmal eine Strafnorm hinschreibt. Und so wirklich eben für den Kern und die wahre Kriminalität hat man dann wieder einmal so das Gefühl, dort fehlt ein bisschen die Ressourcen. Und das ist natürlich einfacher, so Kleinfälle, Kleingemüse abschaffen und seine Erledigungszahlen zu bekommen, anstatt halt, ja. Ich verstehe es auch, jahrelang im gleichen Fall sich reinfuchsen, dranbleiben, Komplexität reduzieren, dann wirklich auf den Grund gehen, ist natürlich eine unendlich anspruchsvolle Aufgabe. Aber eben, eine Botschaft, oder was ich jetzt aus dem Buch ein bisschen rausnehme, oder wie sie es so schildert, ist auch so ein Stück, wie ich es erlebe. Man wünscht sich jetzt als Staatsbürger natürlich nicht als Verteidigung, dass die Ressourcen ein bisschen gescheiter eingesetzt werden.
Absolut.
Und wir haben ja eben ein asymmetrisches Verfahren in der Kleinkriminalität. Dort, ich habe es vorher schon gesagt, fährt der Staat mit dem Lamborghini in die Kleinstkriminalität. Sehr niederschwellig, Hausdurchsuchung, sehr niederschwellig, Haft. Man macht sofort, wertet man Nachteile aus, man nimmt sehr viel Geld in die Hand für wirkliche Bagatellen. Und in der Hochkriminalität kippt dann eben die Asymmetrie, oder? Also dort sind dann auf einmal eben ein Team von Anwälten als Gegner, die sind hochspezialisiert, die können sich Gutachter ins Boot holen. Und dort kippt es. Und darum wäre es eben auch wichtig von Staatsseite, dass man die Ressourcen ein bisschen gescheiter einsetzt.
Ja, mag durchaus sein, dass bei minder schweren, möglicherweise strafrechtlichen Vorgängen, will ich das so ausdrücken, das ist für eine Strafverfolgung eher ein easy win, wenn man dort dann einfach reinfahren kann. Die Komplexität ist überblickbar. Man weiss, nach welchem Prozedere man kann vorgehen kann, mit den Sicherstellungen, mit den Auswertungen. In einer amtlichen Verteidigung, wie du sagst, ist ja viel weniger Gegenwehr zu erwarten, rein faktisch. Dort lässt sich es besser, ein Strafverfolgerherz ausleben, als in komplexeren und grösseren Fällen. Da magst du recht haben.
Ja, auf jeden Fall nochmal vielen Dank. Super spannendes Buch.
Sehr gerne.
Was mir auch noch eine Überlegung wert ist, ich weiß jetzt nicht, ob das wieder mein Gedanke ist oder wo ich es im Buch gelesen habe. Weißt du, die Art und Weise, wie man Einvernahmen baut? Dass man Einvernahmen eben so baut, dass Komplexität reduziert und nicht erhöht. Ich finde, das haben wir auch sehr oft in der Praxis. Die Einvernahmen sind relativ wild und am Ende ist, weiß ich überhaupt nicht mehr, wer wie was wo wo gewesen soll sein. Und dass man das wirklich auch gescheiter baut. Ich weiß nicht, haben die eine Ausbildung in Vernehmungslehre? Ich habe da nicht das Gefühl, dass da wirklich auf dem höchstmöglichen Niveau geschaffen wird.
Du, schau, solange, man hat seit dem 1. Januar 2024 hat man die Werkzeuge dafür. Wir sind jetzt 2 Jahre später und die Transkriptionen gibt es immer noch nicht. Obwohl man es geht, alle sind noch behaftet, warten sie rasch, ich muss die Fragen fertig eintippen. Der ganze Redefluss und die ganze Dynamik wird nach wie vor geknechtet von dieser Protokollierungsart. Und das ermöglicht einfach auch kein spontanes Nachfragen, ein Unterbrechen einander, ein schnelles Gespräch, sondern da ist man noch viel mehr in den vorbereiteten Fragen drin. Wenn man einfach Stichwort hat und dann einfach das Gespräch anfängt und das relativ offen macht und man hat eine beschuldigte Person oder eine Auskunftsperson, die Aussagen macht, dann wäre das auch für die Staatsanwaltschaft viel interessanter in so einem lockeren Gespräch, die Punkte abhandeln und möglicherweise zu mehr Erkenntnisgewinn zu gelangen als in so durchstrukturierten Frage-Antwort-Spiel.
Die ganze Zeit, die das frisst, mit dieser Protokollierung, mit dem Ausdrucken, mit dem Gegenlesen, das ist ja derart unsäglich. Ich bin jetzt in einem Fall Geschädigtenvertreter, Anzeigerstatter und Geschädigtenvertreter. Da hat es jetzt 6 Beschuldigte. Und ich meine, wenn das ein bisschen taktisch richtig führen, das Verfahren, müsstest du die 6 relativ kurz nacheinander befragen. Aber jetzt werden Termine gesucht, jeder beschuldigt irgendeinen anderen Tag. Also spätestens nach dem ersten kommst du keine brauchbare Einvernahme mehr durchführen. Der hat ja gehört, was der andere gesagt hat, das ist ja sowieso vorher schon abgesprochen. Also kann man es ehrlich gesagt auch gerade bleiben lassen. Ist jetzt so sehr... Bin ich jetzt zu sehr seit der Staatsanwaltschaft in meiner Geschimpfte gerade heute Abend?
Nein, das ist einfach ein Thema. Wenn wir alle unsere Podcasts transkribiert hätten, das ist ein Thema, wo wir jetzt zum 5. Mal darüber reden. Das ist, über das beklagen wir uns immer wieder und das ist bis jetzt nicht bedeutend besser geworden. Die Möglichkeiten sind da, dass man das aufnimmt und nachher transkribiert. Die Möglichkeiten werden nach wie vor nicht genutzt. Offenbar sind sie überall in den Pilotinnen. Und jetzt hoffen wir einfach, dass das so wird wie am Gericht, was ja schon seit Jahren tiptop funktioniert.
Ja, ich weiß gar nicht, was da pilotieren. Wir haben ja, der Gericht hat es ja im Nu. Man hat die DPO geändert, am nächsten Tag hat es funktioniert. Also ich weiß nicht, was sie pilotieren.
Ist ja klar, mehr Geld können sie nicht zur Verfügung über drei. Sie müssen es mit KI machen, weil sie haben keine sie haben
Das,
keine Leute, die
nein,
das
aber
abtippen.
Gregi, das spart massiv Geld. Das kostet nichts mehr. Das spart massiv Ressourcen. Staatsanwälte sind hochgebildete Juristen und die sind eigentlich nicht da zum Tippen, sondern zum Ermittlungsarbeit leisten. Und die können viel spannender, viel zielgerichteter schaffen, als ihre Protokoll tippen. Und du sparst ja auch Personal, weil dann müssen die nicht immer noch ein Protokoll führen, deine Zeit. Was
Endlich
ist?
mal wollen, das Buch debriefen in dieser Folge, oder?
Welches Buch wolltest du begreifen?
Ja.
Also komm, was sagt der Anwalt vom Herrn Berger?
Berichtet ist uns worden, dass der Anwalt vom Herrn Berger sehr frühzeitig den Kontakt gesucht hat mit dem BJ, auch im Sinne offenbar von einer Schutzschrift. Also hat er wollen Wind aus den Segeln nehmen, den Druck abbauen, dass man so sagen, hey, wir sind da, wenn etwas ist, vermutlich kommen wir auf uns zu. Wir haben unsere Argumente schon platziert und offenbar ist das eigentlich nicht weiter berücksichtigt worden und man hat das an dem vorbeigeschafft und hat einfach Dienst nach Vorschrift gemacht.
Ja, man hat wahrscheinlich gedacht, oh nein, mühsamen Anwalt. Man hat dann das erste abgewiesene Auslieferungsverfahren ohne ihn, also den Anwalt ignoriert. Das zweite Auslieferungsverfahren scheinbar auch. Hat man auch nicht aktiv informiert. Und dann auch über die Verhaftung nicht.
Wie hast du es denn so mit? Machst du schon eine Art Schutzschrift? Gibt es das? Ist das für dich eine taktische Option? Wenn du weißt, ein Klient oder Klientin von dir wird möglicherweise Gegenseite, musst du davon ausgehen, ist eine Strafanzeige formulieren oder aufgrund von bestimmten Umständen ist es relativ wahrscheinlich, dass die Staatsanwaltschaft bereits hat angefangen zu ermitteln. Ist das eine Option in dem taktischen Repertoire?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt gerade so einen Fall, wo, oder oft ist es ja mal so, dass die Gegenseite mal auch mit dem Instrument ja für Schlusszeichen droht. Wenn nicht, dann machen wir Strafanzeige. Und dann muss ja dann doch ernsthaft damit rechnen. Und dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man da versucht, dem entgegenzuwirken. Vor allem, wenn er natürlich Zwangsmassnahmen drohen. Ich
Genau,
habe
also
auch einen. Ja, sag.
ich habe so Schutzschrift im Sinne von, dass man bereits Argument deponiert bei der Behörde, kann man schon nur in absoluten Ausnahmesituationen machen, wenn man sich sehr, sehr sicher ist, was die Vorgänge sind, die zur Anzeige gebracht werden oder die Vorgänge sind, wo sozusagen ex officio bereits in Untersuchung sind. Wenn man dort daneben haut und zu Vorgängen Stellung nimmt, die gar nicht im Fokus sind, oder gewisse Sachen von der Klientin, vom Klienten nicht offengelegt bekommt, dann kann man natürlich voll in den Hammer laufen. Darum, ja, ich finde es zumindest mutig, eine inhaltliche Schutzschrift zu deponieren. Was aber sicher oft schon eine gute Idee war, ist einfach sagen, hey, ich muss davon ausgehen, dass betreffend der und dass betreffend mein Klient bei einer Strafanzeige eingegangen ist oder Strafverfahren läuft, da ist meine Vollmacht. Wir stehen jederzeit, gerade auch mit Blick auf mögliche Zwangsmaßnahmen, für Auskunft zur Verfügung. Wenn eine andere Schweizer Strafverfolgungsbehörde zuständig ist, bitten wir Beamten, deswegen die Vollmacht weiterzuleiten, so mit Sinn von Kollusionsgefahr und Fluchtgefahr entgegenzuwirken. Wir haben es schon längst gewusst. Wenn wir etwas hätten wollen machen, wären wir abgehauen oder hätten schon Einfluss genommen aufs Verfahren.
Ja, das. Oder einfach auch mal ganz einfach den Telefonhörer in die Hand nehmen und einmal sich durchfragen. Und dann auch gerade eben platzieren, wir wären da, falls was
Genau,
kommt.
ja.
Oder was ich auch schon gemacht habe, weißt du, etwas geschrieben, das gar nicht eingereicht, aber so gesichert, dass klar ist, es ist schon lang geschrieben, im Hinblick auf einen allenfalls anderen Beweiswert.
Das finde ich eine super Idee. Das Durchtelefonieren habe ich Staatsanwalt im Staatsanwalt auch schon in Verlegenheit gebracht. ist für sie auch eine unmögliche Situation. Also einerseits haben sie Amtsgeheimnis, andererseits steht ein bisschen Begünstigung zur Diskussion. Sie sollten und wenn nicht lügen. Und dann ist es total schwierig für sie richtig zu reagieren. Und von dem her, ja, ist schon schwierig, oder? Was sagen sie denn? Ich sage ihnen nichts. Dann weisst du ja, was los ist. Wenn sie sagen, es ist nichts, dann wird sie dir täuschen. Kannst du davon ausgehen, sie täuschen dich nicht, oder? Also kannst du eigentlich schon recht viel rauskützeln. Wie würdest du als Staatsanwalt reagieren, wenn ich dir anrufe und du bist gegen meinen Klienten schon mal ermitteln? Grüezi, Herr Bonin, Herr Kollege. Ich mache es jetzt gerade. Herr Kollege Bonin, grüezi. Hans Müller hat mich heute kontaktiert, offenbar ermittelt zu gehen. Können Sie mir da etwas darüber sagen?
Ja, ist sehr, sehr, sehr schwierig. Ich hatte so einen Fall gehabt.
Bist du schon aus der Rolle gefallen? Schon aus der Rolle gefallen?
Nein, ich muss jetzt auch überlegen. Ich hatte die Situation noch nie gehabt, als auf dieser Seite als Staatsanwalt. Ich hatte es mal gehabt, Leute der Staatsanwältin an. Ich habe gewusst, was läuft das Verfahren. Sie hat gewusst, was ich weiß. Und ich rufe auf jeden Fall an und sage, ist mein Klient ausgeschrieben? Und dann hat sie gesagt, nein. Und ich bin fast sicher gewesen, dass das nicht stimmt. Und später in der Akte hat sich dann gezeigt, dass er zu dem Zeitpunkt ausgeschrieben war zur Verhaftung. Also die hat mich angelogen. Ist das zulässig? Was würden wir machen als Staatsanwalt?
Ja, es ist sicher, meiner Meinung nach, dass sicher keine absolute Unverwertbarkeitsfolge irgendeiner Art zur Folge. Das sicher nicht. Es geht dann über Beweiserhebung selber.
Ja gut, aber wenn sie sagt, er ist nicht ausgeschrieben und er reist dann und wird am nächsten Flughafen verhaftet, hat es dann schon relativ einschneidende Folgen.
Mhm. Aber ich glaube nicht, dass damit irgendeine...
Ja, nein, natürlich nicht. Das ist wahrscheinlich eine zulässige Liste. Besonders schlau. Mhm. Nein, aber ich sage einfach, da darfst du auch nicht naiv sein.
Der Vertreter von Herrn Berger hat weiter berichtet durch ihn, dass es offenbar vorgängig von dem Auslieferungsversuchen auch schon zu einem regen Informationsaustausch zwischen Deutschland und der Schweiz gekommen ist. Wo aber, das ist aber offenbar nie dokumentiert gewesen. Und er hat dann vom BO die Auskunft über den Informationsaustausch verlangt. Da ist aber nie darauf reagiert worden, beziehungsweise so eine Auskunft ist nie erteilt worden. Und die Rechtshilfe in Strafsachen wird ja als Teil vom Verwaltungsrecht betrachtet und qualifiziert. Und da hat man eben kein umfassendes Sachleistungsrecht. Und das ist eben so ein Hybrid, wo es eigentlich, es ist ja faktisch Vollstrafverfahren. Aber formell ist es halt die Möglichkeit, dass man dort nicht alles offenlegt, offenbar.
Ja, man hat nur die Akten drin, wo am Ende auch fürs Verfahren verwendet werden. Ist aber heikel, oder, wenn es da so einen Austausch gibt.
Genau, unser tägliches Brot, da müssen wir immer wieder davon ausgehen, dass ganz viele Vorgänge und Austausch und Abklärungen nicht in den Akten sind. Also alle Abklärungen, wo ins Leere führen, werden in der Regel nicht so dokumentiert, dass es nachher nachvollziehbar ist.
Das ist besonders heikel, oder? Wenn dann die Behörde selber auch noch eine Entscheidkompetenz hat. Ich finde es ja schon bei der Staatsanwaltschaft hoch heikel in diesen Haftverfahren, wo man ja auch nicht einfach alles muss offenlegen muss, sondern man kann den Haftrichter bedienen mit dem, was man will. Muss dann einfach schauen, dass es dann lang für Haft.
Ja, nein, dann gibt es selbstverständlich immer noch ein Sätzchen unten dran. Das Lieblingssätzchen sollte die zur Verfügung gestellten Akten zur Begründung oder Unterlegung von meinem Antrag nicht lange. Bitte nur entsprechende Mitteilung und dann selbstverständlich gerne noch nachstudieren.
Ja, das ist fraglich, ob das zulässig ist, weil letztendlich kannst du da den Antrag für Haft stellen, kannst die Akten auswählen, die du mitschickst und dann gibt es, sagen wir, eine ZMG-Anhörung, wo du darfst teilnehmen als Staatsanwaltschaft. Und ich bin der Meinung, wenn du dort nicht teilnimmst, verzichtest du auf eine Stellungnahme, auf eine Replik. Und dann hast du eigentlich kein Recht mehr, danach zu bessern. Und dann gehen eigentlich auch die Telefone vom ZMG dann als Staatsanwaltschaft nicht. Wie siehst du das?
Bin ich voll bei dir, wirklich. Also man kann nicht den Fünfer und das Weckli haben. Es ist okay, dass die Staatsanwaltschaft nicht alles muss offenlegen muss, selbstverständlich, wenn sie nicht alles offenlegen. Es geht darum, um Freiheitsentzug. Sie spielen ihre Karten, sie entscheiden, wie viel sie erlangen für einen Tatverdacht. Wenn es nicht langt, dann müssen sie das nehmen, dass man es einstecken können. Und dann muss man nicht sagen, ich versuche es einmal und sonst hilft mir das ZMG schon und weise mich darauf ein, es muss noch etwas mehr kommen. Ich finde, das ist weder fair noch, finde ich, irgendwie von der ganzen, vom ganzen Gedanken her, dass man möchte, also wenn man soll dürfen taktieren, muss das so ein Taktieren immer auch ein gewisses Risiko innewohnen. Sonst ist es kein Taktieren. Sonst würde man es immer so machen.
Ja, eben, eigentlich kannst du dann sagen, ich taktiere immer, gib mir minimal.
Genau.
Ich meine, was haltest du denn, sagen wir jetzt, stellst du Haftantrag, das ZMG lässt ihn raus, kannst du ihn eigentlich gerade wieder reinnehmen?
Genau, tu doch noch. Genau. Wenn wir noch mehr Ideen hacken für
Nein, ich sage nur, das zeigt doch, aber das zeigt doch die Absurdität von dem System ein Stück weit.
Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, dass ihr es mal am Abend podcastet.
Eben, viel zu müde, oder?
Also komm zurück zum Vertreter von Herrn Berger, zum x-ten Mal.
Ja.
Willst du noch etwas von dieser Reaktion berichten, Dori?
Er schreibt dann, ich lese glaube ich schnell vor, der materiell spannendste Teil war folgender. Wie oben erwähnt, hatte Deutschland bereits im Herbst 2020 ein erstes Auslieferungsersuchen an die Schweiz geschickt, das vom BJ aber mit dem Hinweis, nicht auslieferungsfähige Fiskaldelikte abgewiesen worden war. Dann passierte etwas Unerklärliches. Berger hatte gegen den vom deutschen Gericht erlassenen Haftbefehl Beschwerde erhoben, die vom OLG Frankfurt behandelt wurde. Dieses fasste den Sachverhalt nochmals neu zusammen und führte plötzlich Begriffe auf, die nach Auskunft von deutschen Fachleuten im deutschen Steuerstrafrecht vollständig unbekannt sind. Unerwarteterweise wurde dort von arglistiger Täuschung der Behörden unter anderem gesprochen. Gestützt auf diesen Entscheid des OLG Frankfurts, der eine neue Beschreibung eines ansonsten vollständig unveränderten Sachverhaltes enthielt, sandten die deutschen Behörden ein zweites Auslieferungsersuchen an die Schweiz und hielten fest, man solle bitte diesen Sachverhalt prüfen. Und siehe da, plötzlich kam das BAEO zur Ansicht, da ja jetzt betrügerische Elemente umschrieben seien, könne man nun einen auslieferungsfähigen Abgabebetrug annehmen. Und die Sache nahm ihren Lauf.
Genau. Und ich meine, natürlich ist da möglicherweise, hat es da Hinweis gegeben. Es muss nicht einmal unbedingt Hinweis gegeben haben. Da können auch deutsche Behörden können sich eins und eins zusammenreimen. Man muss vielleicht nicht einmal in eine Verschwörungstheorie hineingehen, dass man da Tipps gegeben hat. Das ist ja möglicherweise eine These, die man machen kann. Aber die Deutschen haben ja auch nicht dumme Leute auf ihrer Seite. Die müssen sich einmal ein bisschen durch die Entscheid-Datenbank googeln vom Auslieferungsrecht. Und dann sehen sie eben auch, dass es nach einem völkerrechtlichen Vertrauensgrundsatz eben grundsätzlich langt, wenn man das behauptet und die Sachen müssen nicht überprüft werden. Und dann muss man es halt einfach richtig framen und richtig streamlinen, so ein Auslieferungsersuchen. Und dann sind halt die Hürden, dass es abgelehnt wird und die Voraussetzungen nicht gegeben sind, sehr, sehr hoch, weil halt vorfrageweise eigentlich nie eine vertiefte inhaltliche Prüfung erfolgt.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und dich inspiriert, deinen eigenen Weg zu gehen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Dort findet sich eine Vielzahl von weiteren spannenden Episoden. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast bewertest und ich freue mich, wenn du weiter dabei bleibst. Denn auf dem Weg als Anwältin ist ein gemeinsamer Weg. Dazu gehören verschiedene Ansätze, Erfahrungen und Perspektiven. Also danke fürs Einschalten und bis bald.